Stell dir das mal vor. Du bist Teil der absolut fortschrittlichsten Zivilisation deiner Zeit.
Die absolute Elite, sozusagen.
Genau, die Elite. Und ihr bündelt all eure Ressourcen, wirklich das absolute Maximum eurer Spitzentechnologie, um das größte architektonische Wunderwerk der Geschichte zu errichten.
Ein gigantisches Monument.
Ja, ein Monument, das buchstäblich den Himmel berühren soll. Ein Denkmal für die Ewigkeit, das allen zeigen soll, wer ihr seid. Und dann erfährst du...
Und das ist der schmerzhafte Teil.
Dass der Schöpfer des Universums von oben auf dieses angebliche Meisterwerk hinabschaut und es in seinen Augen wie ein winziges, unbedeutendes Lego-Spielzeug aussieht.
Ein Konstrukt, für das er quasi eine Lupe braucht, um es überhaupt zu erkennen.
Exakt.
Also das ist doch der ultimative Reality-Check für das menschliche Ego, oder? Ein absolut cineastisches, aber auch zutiefst demütigendes Bild. Und was mich daran am meisten fasziniert, das ist ja keine moderne Satire.
Nein, überhaupt nicht.
Es ist ein Text, der Jahrtausende alt ist, aber den menschlichen Hochmut mit einer Schärfe seziert, die fast schon wehtut.
Willkommen zu unserer heutigen tiefen Quellenanalyse. Wir nehmen dich heute mit auf einen richtig spannenden Tauchgang in eine der faszinierendsten Geschichten der Menschheit. Unsere Grundlage heute ist eine Vorlesung von Dr. Kenneth Matthews, der die Kapitel 10 und 11 des Buches Genesis auseinandernimmt.
Das umfasst die sogenannte Völkertafel und den weltberühmten Turmbau zu Babel.
Richtig. Und falls du jetzt denkst, oh je, antike Stammesgeschichten und trockene Theologie, vergiss es. Wir werden heute aufdecken, dass diese Texte literarische Meisterwerke sind. Sie stecken voller beißender Ironie, subtiler Wortspiele und unglaublichen psychologischen Beobachtungen darüber, wie wir Menschen, naja, wie wir ticken.
Wir sprechen hier über Texte, die erklären wollen, wie unsere Weltordnung überhaupt entstanden ist, wie Zivilisationen entstehen, wie Technologie genutzt und missbraucht wird und wie eine einst globale Menschheit sich in so viele feindliche Splittergruppen auflösen konnte.
Es geht um den Drang, sich einen Namen zu machen.
Und die panische Angst vor der Bedeutungslosigkeit, ja.
Aber bevor wir verstehen können, wie sich die Menschheit in Dutzende von verschiedenen Nationen aufteilte, müssen wir ja eigentlich schauen, woher diese Menschen überhaupt kommen. Wir reden hier über die Zeit nach der großen Sintflut.
Die Welt ist quasi auf Werkseinstellungen zurückgesetzt worden.
Genau, alles ist weg. Und da ist nur diese eine Familie, Noah und seine Söhne.
Der Text aus Genesis 9 stellt Noah im Grunde als eine Art neuen Adam dar. Er bekommt exakt denselben Auftrag wie der allererste Mensch. Seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde.
Er steht am Anfang einer komplett neuen Epoche.
Ja, und der erste Schritt, den dieser neue Adam macht, um Zivilisation aufzubauen, er wird zum Landwirt. Er bebaut den Boden und pflanzt einen Weinberg.
Was ja erstmal nach einer schönen Idylle noch der Katastrophe klingt, oder? Ein bisschen Landwirtschaft, ein bisschen Wein.
Auf den ersten Blick absolut. Aber Dr. Matthews beleuchtet hier einen grandiosen historischen Kontext, den man als moderner Leser super leicht übersieht. Im alten Nahen Orient.
Also in den Kulturen um Israel herum.
Genau. Da gab es unzählige Mythen, in denen Wein als direktes Geschenk der Götter gefeiert wurde. Die Götter selbst hätten demnach den Weinbau erfunden und den Menschen übergeben.
Ah, okay.
Die Genesis schlägt hier aber einen völlig anderen Ton an. Sie macht eine messerscharfe Unterscheidung. Die Fruchtbarkeit des Bodens, das Leben an sich, das kommt von Gott. Aber der Weinberg und die Kunst der Weinherstellung,
das war der Mensch.
Das ist eine reine menschliche Erfindung. Es ist Kultur, Technologie, menschliches Schaffen.
Und wie so oft bei menschlichen Erfindungen in diesen alten Texten, dauert es echt nicht lange, bis die Sache völlig aus dem Ruder läuft. Wir alle kennen ja den Sündenfall des ersten Adam mit der verbotenen Frucht. Hier haben wir den neuen Adam, also Noah, und sein Fall hat mit dem Wein zu tun.
Er betrinkt sich gnadenlos in seinem Zelt.
Völliger Kontrollverlust. Stell dir das vor, du hast da den großen Überlebenden, den Helden der Menschheit, und der liegt nackt und betrunken darum. Was dann folgt, ist ein extrem intimes, fast schon klaustrophobisches Familiendrama, das aber, und das ist das Verrückte, weltweite Konsequenzen hat.
Ein Drama, das die moralische Landschaft für die kommenden Jahrhunderte prägen wird. Sein Sohn Ham sieht ihn in diesem würdelosen Zustand. Aber anstatt die Privatsphäre und Ehre seines Vaters zu schützen, geht er hinaus und redet mit seinen Brüdern darüber.
Er tratscht drüber.
Er verspottet ihn. Er stellt ihn bloß. Die beiden anderen Brüder, Sem und Japhet, reagieren völlig anders. Sie nehmen ein Gewand, legen es sich über die Schultern, gehen rückwärts in das Zelt und decken ihren Vater respektvoll zu, ohne überhaupt hinzusehen.
Ich habe mich beim Lesen der Quellen echt gefragt, warum dieser kurze Moment im Zelt so unglaublich detailliert beschrieben wird. Aber wenn man das aus der Perspektive der damaligen Leser betrachtet, wird es glasklar.
Das ist nicht nur Tratsch, nein?
Das ist eine krasse Zäsur. Als Noah aufwacht und realisiert, was passiert ist, verflucht er nicht Ham direkt, sondern Hams Sohn Kanaan.
Und Sem und Japhet hingegen werden gesegnet. Dieser Moment etabliert im Grunde eine Landkarte von Gut und Böse für die israelitischen Leser.
Wie meinst du das genau?
Naja, wenn wir in die Geschichte vorausblicken, werden die Israeliten später in das Land Kanaan einziehen. Die Kanaaniten sind ihre größten geopolitischen und religiösen Widersacher.
Ah, okay, verstehe.
Durch diese tiefe Respektlosigkeit ihres Vorfahrens moralisch kompromittiert. Während die Linie von Sem, aus der ja später Abraham und die Israeliten hervorgehen, als die Linie des Segens markiert ist.
Es ist im Grunde wie der Prolog in einem epischen Fantasy-Roman, weißt du, einer, der dir ganz subtil erklärt, wer später zu den rivalisierenden Häusern gehört.
Und von diesem engen, beklemmenden Zelt zoomt die Kamera dann in Kapitel 10 schlagartig nach außen.
Wir erleben eine globale Explosion der Menschheit.
Die Völkertafel. Und ganz ehrlich, wenn man das heute liest, ist das unfassbar anstrengend.
Das stimmt ja. Das liest sich wie ein antikes Telefonbuch aus Mesopotamien. Eine endlose Liste von Namen. So ein X zeugte Y und Y zeugte Z, die man teilweise kaum aussprechen kann. Warum sollte das für irgendjemanden damals spannend gewesen sein?
Weil es für die damaligen Menschen eben kein Telefonbuch war, sondern ein Atlas der bekannten Welt. Dr. Matthews erklärt in der Vorlesung, dass wir moderne Menschen solche Genealogien oft als strenge biologische DNA-Stammbäume lesen.
Ja, das ist so unser Reflex.
Aber in der Antike funktionierten diese Listen anders. Sie waren ethnografische und politische Landkarten. Sie waren geordnet nach Sprachen, nach Territorien und Verwandtschaften von ganzen Völkern.
Ah, das erklärt einiges. In der Quelle steht zum Beispiel, dass Kanaan der Vater von Sidon ist.
Genau.
Aber Sidon ist ja eine Phönizier-Küstenstadt und keine Einzelperson. Oder dieser Name Mizraim? Ich dachte immer, das sei irgendein Urgroßvater. Aber das ist einfach das hebräische Wort für Ägypten. Und zwar wörtlich die zwei Ägypten, also Ober- und Unterägypten.
Richtig.
Die Liste beschreibt also gar nicht, wer mit wem am Esstisch saß, sondern wie sich die geopolitischen Mächte der Welt formierten.
Exakt so ist es zu lesen. Und in dieser Liste taucht auch eine Zahl auf, die ganz zentral ist. Es werden präzise 70 Nationen aufgeführt.
Warum genau 70?
In der antiken Welt und besonders in der biblischen Literatur ist die Zahl 7 und all ihre Vielfachen ein unverkennbares Symbol für Vollständigkeit. Die Liste behauptet also nicht, dass es damals auf dem gesamten Globus nur exakt 70 Dörfer gab.
Das wäre auch unlogisch.
Sie ist eine repräsentative Zahl. Sie sagt, schaut her, hier ist die Gesamtheit der Menschheit in all ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt.
Und in dieser Liste stolpert man unweigerlich über einen Namen, der extrem heraussticht. Nimrod, ein Nachkomme von Ham. Er wird beschrieben als gewaltiger Jäger vor dem Herrn.
Ein sehr bekannter Titel.
Ja, und als ich das las, dachte ich, wow, was für ein Titel. Klingt wie ein antiker Marvel-Superheld. Der Typ, den du auf deiner Seite haben willst, wenn die Säbelzahntiger angreifen.
Die Formulierung klingt im modernen Ohr absolut wie ein Kompliment. Aber der theologische Kontext der Genesis zeichnet hier ein viel düsteres Bild. Dr. Matthews zieht hier direkte Parallelen zu den sogenannten Riesen aus Genesis 6.
Oh, die Nephilim.
Genau, die Helden der Vorzeit vor der Flut, die als Männer von großem Ruhm beschrieben werden. Diese Beschreibungen sind keine Auszeichnungen, es sind Warnschilder.
Krass, okay.
Dieses vor dem Herrn drückt in diesem spezifischen Kontext keine Ehrfurcht aus, sondern eine anmaßende, arrogante Haltung. Es bedeutet so viel wie, er stellte sich provokant, geradezu trotzig vor Gottes Angesicht.
Er ist also gar kein wohlwollender Beschützer, sondern ein Tyrann.
Absolut.
Die Quelle sagt ja auch, dass die Zentren seines Reiches Städte wie Babylon und Ninive waren. Das waren für die Israeliten ja die absoluten Reiche des Schreckens. Die imperialen Mächte, die später Israel zerstören würden. Nimrod ist also quasi der Prototyp des menschlichen Diktators, der seine eigene Macht feiert.
Er repräsentiert die Verherrlichung menschlicher Stärke, die sich weigert, sich einer höheren moralischen Autorität unterzuordnen. Und das bringt uns zu dem Punkt, an dem die Literatur der Genesis wirklich, also wirklich genial wird.
Lass uns da mal eintauchen.
Wir haben jetzt diese geopolitische Weltkarte in Kapitel 10. Die Menschheit hat sich in diese 70 Nationen aufgeteilt. Sie haben sich über die Kontinente ausgebreitet. Jede Nation mit ihrer eigenen Kultur und vor allem mit ihrer eigenen Sprache.
Genau. Und da bin ich beim Lesen der Quellen fast verrückt geworden. Denn du blätterst um, kommst zu Kapitel 11, Vers 1, dem Beginn der Turmbauerzählung, und da steht völlig ungerührt, die ganze Welt hatte eine Sprache und dieselben Worte.
Ein harter Bruch?
Ich dachte, ich lese nicht richtig. Im Kapitel davor wird ausführlich erklärt, wie sich alle nach ihren verschiedenen Sprachen aufgeteilt haben. Haben die sich plötzlich alle wieder an einem Ort getroffen und beschlossen, nur noch, ich weiß nicht, Esperanto zu sprechen? Das ist doch ein kolossaler chronologischer Fehler.
Auf den ersten Blick wirkt es wie ein massiver Patzer der Redakteure. So als hätte jemand beim Binden der Buchrollen nicht aufgepasst.
Ja, total.
Aber das ist pure Absicht. Dr. Matthews führt hier den literarischen Begriff der Dyschronisation ein. Der Autor der Genesis nimmt die chronologische Zeitlinie und bricht sie ganz bewusst auf.
Ich liebe solche narrativen Tricks.
Es ist faszinierend.
Das erinnert mich sofort an Filme von Christopher Nolan wie Memento oder an Pulp Fiction. Der Regisseur zeigt dir zuerst ein komplexes, chaotisches Ergebnis. In unserem Fall diese zersplitterte Welt der 70 Nationen aus Kapitel 10. Er etabliert die harte Realität.
Mhm.
Und dann, im nächsten Atemzug, springt er in der Zeit zurück und sagt, wollt ihr wissen, warum die Welt so ein Chaos ist? Wollt ihr wissen, warum wir Ägypter und Assyrer und Kanaaniter haben, die alle verschiedene Sprachen sprechen und sich bekriegen? Dann lasst uns mal anschauen, was in Babel passiert ist.
Das ist ein hervorragender Vergleich. Es geht dem Autor nicht um eine trockene, chronologische Geschichtsschreibung nach modernen westlichen Standards. Er will eine theologische und philosophische Wahrheit vermitteln. Er zeigt uns die Wirkung, also die vielen Völker, um uns dann tief in die Ursache hineinzuziehen.
Und diese Ursache ist das Ereignis in der Ebene China, in Mesopotamien.
Genau.
Lass uns in diese Ursache eintauchen. Die Menschen sammeln sich also und der Text legt erstaunlich viel Wert auf die Technologie, die sie verwenden. Es wird extra betont, dass sie gebrannte Ziegelsteine machen und Teer als Mörtel verwenden. Warum ist das überhaupt erwähnenswert?
Das ist ein super wichtiges Detail.
Ja, wenn man bedenkt, dass die Israeliten später in Kanaan lebten, wo man Häuser ganz einfach aus den dort reichlich vorhandenen Natursteinen baute, muss dieses Ziegelbrennen für sie geklungen haben wie, naja, wie heute Siliziumchips oder künstliche Intelligenz. Es war das absolute Hightech des antiken Nahen Ostens.
Absolut. Sie nutzen die fortschrittlichste Technologie ihrer Zeit, um eine sogenannte Zikkurat zu bauen.
Diese stufenförmigen Tempel, oder?
Genau. Das waren massive, stufenförmige Tempeltürme, die wie künstliche Berge in den Himmel ragten. Und ihre Motivation wird ganz unverblümt ausgesprochen. Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Und lasst uns einen Namen machen, damit wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden.
Da ist sie wieder, diese tiefe Hybris, die wir schon bei Nimrod gesehen haben. Sich einen Namen machen. Und gleichzeitig diese unfassbare Angst davor, zerstreut zu werden.
Bemerkenswert ist, wie der Text diese Hybris auch strukturell abbildet. Dr. Matthews zeigt in seiner Analyse, dass die Geschichte als ein sogenannter Chiasmus aufgebaut ist.
Ein Chiasmus.
Das ist eine literarische Spiegelstruktur. Die Geschichte spiegelt sich in der Mitte quasi selbst. In den ersten vier Versen sehen wir den Aufstieg. Die Menschen sagen, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen. Sie bündeln ihre Energie, sie bauen immer höher, sie wollen zu den Göttern aufsteigen. Das ist die eine Seite des Spiegels.
Und dann kommt Vers 5, die Mitte des Spiegels.
Mhm.
Und ab da dreht sich alles in die exakt entgegengesetzte Richtung, richtig?
Ganz genau. Und das passiert auf eine fast schon, ja, komische Art und Weise. In Vers 5 heißt es plötzlich, Gott fährt herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen.
Das ist mein absoluter Lieblingsmoment in der ganzen Geschichte.
Er ist fantastisch.
Die Ironie trieft förmlich aus dem Text. Die Menschen bündeln all ihre Hightech-Ressourcen, ihre gesamte Intelligenz, um das ultimativ größte Bauwerk des Universums zu erschaffen, einen Wolkenkratzer, der das Gefüge des Himmels ankratzen soll. Sie denken, sie sind auf Augenhöhe mit Gott.
Und was macht Gott?
Er muss von seinem Thron aufstehen und tief nach unten kommen, um dieses kümmerliche kleine Staubkorn überhaupt erkennen zu können. Ihre monumentalste Errungenschaft ist aus göttlicher Perspektive nicht mal mit bloßem Auge sichtbar. Das war mein Lego-Beispiel vom Anfang.
Der Sarkasmus des Autors ist meisterhaft. Der menschliche Stolz wird nicht nur bestraft, er wird radikal entlarvt und demütig gemacht. Und der Chiasmus geht ja noch weiter. Vorher sagten die Menschen, lasst uns Ziegel streichen.
Ja.
In Vers 7 spiegelt Gott diesen Satz fast wörtlich, indem er sagt, wohlauf, lasst uns hinabfahren und ihre Sprache verwirren. Aus dem Bauen wird ein Zerstreuen, aus dem Aufstieg wird ein Fall.
Wahnsinn. Und dann ist da noch dieses brillante Wortspiel mit dem Namen der Stadt. Die Erbauer in Mesopotamien wollten ihre Stadt natürlich Babylon nennen. In ihrer Sprache, dem Akkadischen, bedeutet Babel Tor zu den Göttern oder Pforte der Götter. Ein extrem würdevoller Name.
Sehr erhaben, ja.
Aber der hebräische Autor nimmt diesen Namen und zieht ihn komplett durch den Kakao. Denn im Hebräischen klingt Babel fast identisch mit dem Wort Baalal. Und Baalal bedeutet schlicht und ergreifend verwirren.
Sie wollten das Tor zur göttlichen Sphäre errichten. Und alles, was sie produzierten, war linguistisches Chaos. Der Turm der menschlichen Einigkeit wird zum ultimativen Symbol der Kommunikationsunfähigkeit.
Da muss ich jetzt aber wirklich mal einhaken und eine ganz ehrliche Frage stellen. Ich spiele mal den Anwalt des Teufels.
Gerne.
Wenn ich mir das aus moderner Sicht anschaue, wir feiern heute doch Kooperation. Teamwork, Globalisierung, gemeinsame technologische Großprojekte, das Überwinden von Grenzen. Das ist für uns der Inbegriff einer entwickelten Zivilisation.
Das stimmt.
Wenn die Menschen in Babel friedlich zusammenarbeiten, um etwas Großes zu schaffen, warum greift Gott da so drakonisch ein? Ist das nicht ein bisschen kleinlich, diese Einheit einfach zu zerstören?
Diese Frage zwingt uns, genauer hinzusehen, worauf diese Einheit eigentlich basierte. Einheit an sich ist in der biblischen Theologie etwas Wunderbares. Aber die Einheit von Babel war durch und durch toxisch.
Inwiefern?
Sie basierte nicht auf Liebe oder dem Wohl der Menschheit, sondern auf purer Rebellion und blindem Egoismus. Denk mal zurück an den Auftrag, den Noah nach der Flut bekam.
Füllt die Erde, meinst du?
Richtig. Ausbreiten, die Schöpfung entdecken und kultivieren. Die Menschen in Babel aber sagten, nein, wir wollen uns hier einigen, wir wollen ein Monument für uns selbst bauen, aus Angst davor, verstreut zu werden.
Sie haben sich also bewusst gegen ihren eigentlichen Lebenszweck gestellt, nur um ihre eigene Macht zu sichern.
Und wenn wir uns die menschliche Geschichte ansehen, dann führt eine technologisch hochgerüstete Menschheit, die völlig ohne moralische Schranken in absoluter Uniformität agiert, fast immer in die Tyrannei.
Da ist was dran.
Dr. Matthews argumentiert sehr überzeugend, dass die Sprachverwirrung und die Zerstreuung der Menschen in Wirklichkeit gar kein Racheakt war. Es war ein Akt göttlicher Gnade.
Gnade. Indem man den Leuten die Fähigkeit nimmt, einander zu verstehen und sie über die ganze Welt verstreut.
Das musst du erklären.
Ja, weil Gott die Menschheit vor sich selbst retten musste. Ähnlich wie bei der Sintflut, als die Gewalt der Menschen überhand nahm, musste Gott auch hier eingreifen. Ein vereintes, aber durch und durch korruptes und hochmütiges Imperium hätte sich am Ende selbst vernichtet.
Oder eine Welt erschaffen, in der es gar keinen Platz mehr für Individualität oder Freiheit gibt.
Exakt.
Durch die Verwirrung der Sprachen bricht Gott diese toxische Machtkonzentration auf. Er bewahrt die Menschheit vor der extremsten Form der kollektiven Hybris, ohne sie diesmal physisch zu zerstören.
Okay, wow. Das ändert den Blickwinkel komplett. Gott zerschlägt diesen antiken Überwachungsstaat, um die Menschen zu schützen. Aber das Resultat ist trotzdem eine gebrochene Welt. Wir sind jetzt genau bei dem Zustand aus Kapitel 10.
Dem zersplitterten Zustand.
Die Menschen sind entzweit, wir haben Sprachbarrieren, kulturelle Missverständnisse. Die Nationen hassen sich teilweise. Lässt Gott die Menschheit jetzt in diesem zersplitterten Zustand einfach allein?
Natürlich nicht. Und wie der Text uns die Lösung präsentiert, ist literarisch wieder unglaublich elegant gelöst. Du hast ja vorhin die Stammbäume in Kapitel 10 erwähnt.
Ja.
Dort benutzt der Autor eine Form, die man segmentierte Genealogie nennt.
Richtig, das war diese Landkarte. Sie fächert sich auf wie die Äste eines Baumes. Von einem Vorfahren zweigen Dutzende neue Linien ab, die sich überall verteilen.
Genau. Sobald die Katastrophe von Babel in Kapitel 11 aber vorüber ist, ändert der Autor abrupt seinen Schreibstil. Ab Vers 10 nutzt er plötzlich eine lineare Genealogie.
Ah.
Er lässt all die breiten Äste beiseite und zieht einen schnellen, geraden, ununterbrochenen Strich. von Generation zu Generation.
Ich sehe das hier in meinen Notizen. Er zieht diese Linie von Sem, dem gesegneten Sohn Noahs, direkt hinunter durch die Jahrhunderte, bis er bei einem Mann namens Terach landet. Und Terach ist der Vater von Abraham.
Die Geschichte des Turmbaus wird also literarisch eingerahmt. Davor haben wir die Linie von Sem und danach geht die Linie von Sem linear weiter bis zu Abraham. Das Chaos von Babel ist kein Schlusspunkt, sondern nur eine Episode, die von Gottes kontinuierlichem Plan umschlossen ist.
Das ist wirklich ein literarisches Sandwich.
Ein Sandwich, ja.
Das Fleisch in der Mitte ist das bittere Chaos von Babel. Aber die Brotscheiben, die Linie von Sem, geben uns Richtung und Sicherheit. Der Turmbau ist wie ein tiefes, dunkles Tal, aber der Weg führt unweigerlich wieder hinaus. Durch diese lineare Linie fokussiert die Kamera nach dem ganzen weltweiten Chaos plötzlich auf eine einzige Familie, auf Abraham.
Und mit ihm beginnt Gottes gewaltiger Rettungsplan, um all diese zersplitterten Völker irgendwann wieder zusammenzuführen. Und genau an diesem Punkt schlägt Dr. Matthews in seiner Vorlesung einen faszinierenden Bogen, der das gesamte theologische Bild vervollständigt.
Ich bin gespannt.
Er springt von der Genesis weit in die Zukunft, direkt in das Neue Testament. In die Apostelgeschichte, Kapitel 2, das berühmte Pfingstfest in Jerusalem.
Ah, Pfingsten. Der Moment, in dem die Jünger vom Heiligen Geist erfüllt werden. Was hat das mit Babel zu tun?
Es ist die ultimative Umkehrung von Babel.
Echt?
Ja. Denk mal drüber nach. In Babel versuchten die Menschen in völligem Hochmut aus eigener Kraft in den Himmel aufzusteigen. Und das Resultat war, dass niemand mehr den anderen verstehen konnte.
Stimmt.
An Pfingsten kommt Gott in Form des Heiligen Geistes tatsächlich herab zu den Menschen. Und plötzlich fangen die Jünger, einfache Fischer aus Galiläa, an zu predigen. Und sie sprechen fließend in fremden Sprachen. Und jetzt rate mal, welche Völker dort in der Menge stehen und zuhören.
Warte, stehen da die Völker aus der Genesis-Liste?
Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, listet die Zuhörer extrem detailliert auf. Parther, Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Kappadokien, Ägypten und Libyen. Es ist fast exakt das Echo der 70 Nationen aus der Völkertafel in Genesis 10.
Das haut mich jetzt um. In Babel wurde die Sprache verwirrt, weil die Menschen eine Einheit ohne Gott erzwingen wollten. Die Kommunikation zerbrach.
Genau.
Und in Jerusalem befähigt Gott die Jünger plötzlich, all diese verschiedenen Sprachen zu sprechen. Aber eben nicht, um eine neue imperiale Einheitskultur wie in Babylon zu erzwingen, sondern damit jeder Einzelne die gute Nachricht in seiner ganz eigenen Muttersprache hören kann.
Die Kulturen werden nicht gleich gemacht. Der Heilige Geist bringt die durch Babel zersplitterten Nationen wieder zusammen, aber in einer Einheit, die die Vielfalt feiert. Es ist keine toxische Uniformität, sondern harmonische Diversität. Das Chaos von Genesis 11 findet seine Erlösung in Apostelgeschichte 2.
Was für ein epischer Bogen. Lass uns das mal kurz sacken lassen und für unsere Hörer zusammenfassen.
Sehr gern.
Wir sind gestartet bei einem dunklen Moment in einem Zelt, der den moralischen Kompass für Israel festlegte. Wir haben gelernt, dass eine druckene Liste von 70 Nationen in Wahrheit eine faszinierende geopolitische Landkarte der antiken Welt ist.
Wir haben gesehen, wie der Autor durch Dyschronisation erst das zersplitterte Ergebnis zeigt und uns dann in die Ursache führt.
Ein brillanter Kunstgriff.
Wir haben die scharfe Ironie des Turmbaus erlebt, bei dem der höchste menschliche Stolz für Gott kaum sichtbar ist. Und vor allem haben wir verstanden, dass die Sprachverwirrung kein brutaler Racheakt war, sondern eine göttliche Intervention, um die Menschheit vor der eigenen Tyrannei zu bewahren.
Bis die Zeit reif war, sie in Vielfalt wieder zu vereinen. Eine wirklich gewaltige Reise. Und damit kommen wir zum Ende dieser tiefen Quellenanalyse. Aber bevor du jetzt abschaltest und wieder in deinen Alltag zurückkehrst, wollen wir dir noch einen Gedanken mit auf den Weg geben.
Einen sehr modernen Gedanken, wie ich finde.
Wir haben heute gesehen, dass Babel das Resultat davon war, dass Menschen ihre absolut fortschrittlichste Technologie nutzten damals, waren das eben gebrannte Ziegel, um ein Denkmal für ihr eigenes Ego zu errichten. Sie hatten Panik davor, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden und wollten sich unbedingt einen Namen machen.
Wenn wir diese antike Beobachtung auf unsere heutige hochgradig vernetzte Zeit übertragen, drängt sich unweigerlich eine Frage auf. Was sind eigentlich unsere modernen Türme?
Wenn wir auf das Internet schauen, auf globale soziale Netzwerke, auf künstliche Intelligenz, Bauen wir all diese hochkomplexen digitalen Infrastrukturen wirklich, um eine tiefere, echte Verbindung zwischen uns Menschen zu schaffen? Oder versuchen wir im Kern immer noch verzweifelt, den Himmel zu kratzen?
Aus der gleichen alten Angst heraus.
Treibt uns heimlich immer noch diese alte menschliche Urangst an, am Ende bedeutungslos und vergessen zu sein, sodass wir einfach nur uns einen Namen machen wollen? Nimm diese Frage einfach mal mit in deinen Tag. Danke, dass du bei diesem Deep Dive dabei warst. Bis zum nächsten Mal.